Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE-Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall der DJE Kapital AG, aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung. Und hier ist Ihr Moderator Florian Barber.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, zum DJE-Podcast Direkt, Unverblümt, Kompetent. Eingangs möchte ich uns kurz vorstellen. Mein Interviewpartner heute ist Dr. Ulrich Kafanik. Herr Kafanik, Sie sind renommierter Kapitalmarktexperte und Stratege, seit über 35 Jahren in der Finanzbranche aktiv und seit über 15 Jahren für die DJE Kapital AG tätig. Sie sind Vorstandsmitglied und in dieser Rolle unter anderem zuständig für institutionelle Mandate und Spezialfonds. Herr Dr. Kafanik, ich bringe es auf den Punkt, Sie sind vom Fach. Herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, und mein Name ist Florian Barber. Ich bin Vertriebsleiter der DJE Kapital AG und darf heute unseren Podcast moderieren. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch zu unserem heutigen Thema etwas hinführen, beziehungsweise den Bogen etwas spannen. Die Regierungen haben ja die letzten Monate sehr, sehr viel Geld in den Wirtschaftskreislauf gepumpt, um den negativen Wirkungen von Corona entgegenzuwirken. Das heißt, es gab diverse Hilfsprogramme, Infrastrukturprogramme etc. Und ich möchte Ihnen gerne ein paar Beispiele beziehungsweise auch Zahlen zurufen. USA, Infrastrukturprogramm 2,3 Billionen Dollar. Ein Corona-Hilfsprogramm 1,9 Billionen Dollar. Bildungsprogramm 1,8 Billionen Dollar. Das heißt, insgesamt sprechen wir von 6 Billionen Dollar. Wo Trump begonnen hat sozusagen, hat Biden definitiv weitergemacht. Aber auch auf unserer Seite des Atlantiks gab es ähnliche Szenarien. Das heißt, die EU, genommen mal als Beispiel Aufbaufonds, 750 Milliarden Euro. Auch in Deutschland Wirtschaftshilfen, Konjunkturpaket, 130 Milliarden, 75 Milliarden Dollar. Alles nach dem Motto klotzen und nicht kleckern. Und ich springe an der Stelle nochmal kurz zurück zu Joe Biden. Er hat in den letzten Wochen begonnen, Steuerthemen auf den Tisch zu bringen. Das heißt Besteuerung von Vermögenden, Privatpersonen, was konkret in der Spitze bedeuten würde, eine Verdoppelung der Kapitalertragssteuer, aber auch zusätzlich Anpassung der Unternehmenssteuern und das Ganze sogar im globalen Kontext. Und jetzt komme ich schon langsam auf den Punkt, beziehungsweise besser gesagt zu unserem Thema. Eine Frage, die sich fortlaufend gestellt hatte, war, wie möchten wir diese Corona-Programme finanzieren? Oder ich drücke es vielleicht auch nochmal etwas flapsig aus, à la Jupp Schmitz, den kennen vielleicht die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinky-Pinky? Wer hat so viel Geld, Herr Dr. Kafanik? Können Sie bitte für uns konkretisieren, was hat Joe Biden vor? Welche Idee hat er hier?
Ja, mache ich natürlich gern. Zunächst mal unterhalten wir uns eben momentan über zwei neue Komponenten. Dieses Corona-Hilfsprogramm ist ja in Anführungszeichen schon Historie, was sozusagen den Ablauf und die Genehmigung anbelangt. Wir haben im Grunde jetzt zwei Komponenten, über die wir diskutieren. Das eine ist der sogenannte American Family Plan und das andere ist der American Jobs Plan. Der größere von beiden ist dieser Jobs Plan. Der hat ungefähr ein Volumen von 2,7 Billionen US-Dollar. Und die Idee ist von Joe Biden einfach hier, die Unternehmen, die im Wesentlichen davon profitieren, auch einen Großteil von diesem Programm bezahlen zu lassen. Und deswegen ist eben die Diskussion, die Unternehmenssteuer zu erhöhen. Die ist ja unter Donald Trump noch von 35 auf 21% reduziert worden und damit auch im internationalen Vergleich sehr, sehr niedrig. Und die Idee ist jetzt auf 28% zu erhöhen. Das ist sozusagen der eine Teil, der sich auf den Jobs-Plan bezieht. Und das andere ist der Family-Plan, der jetzt eben auch in der aktuellen Diskussion ist. Und da sagt man im Grunde, okay, hier soll man wenn man die Kapitalertragssteuer angehen, die auch bei rund 20% liegt. Und die soll, und das ist jetzt nochmal relativ wichtig, für einen kleinen Anteil von amerikanischen Bürgern, also für die sozusagen Spitzeneinkommen über 1 Million US-Dollar, verdoppelt werden. Da muss man noch wissen, da gibt es noch ein paar andere Steuerkomponenten. Und dann ist auch so, dass die Steuer getrennt erhoben wird, die Kapitalertragssteuer auf der einen Seite der Bund und auf der anderen Seite die Bundesstaaten. Und dann kommen sie schon auf eine Steuerbelastung, die rund bei 50% ist. Also das ist nochmal wichtig. Die Unternehmen zahlen sozusagen dieses Aufbauprogramm über den Jobsplan und das Families-Programm wird dann von den sozusagen Reichsten in den USA getragen. Das ist die Grundidee, diese beiden Komponenten aus den beiden Planen.
Und was halten Sie davon, von dieser Idee, Herr Dr. Kafanik? Also auf diese Auswirkungen, auf dieses Steuermodell, manche sagen ja dann auch schon immer so populistisch Reichensteuer. Wie sehen Sie das mit Blick nach vorne?
Also wie gesagt, durch die beiden Komponenten muss man es auch unterschiedlich einordnen. Die erste Geschichte, wenn man so das im groben Kontext vergleicht, gehen wir mal rein, dann fällt natürlich auf, dass der Steuersatz in den USA sehr, sehr gering ist und dann eine Anhebung auf 28% absolut nachvollziehbar wäre. Eine andere Komponente ist eben auch, wenn Sie sich die Infrastrukturausgaben in den USA anschauen und jeder, der mal dort war, der weiß, was dort ungefähr los ist. Gibt es auch übrigens Gutachten diesbezüglich von so einer Art Architekten-Ingenieursvereinigung. Und wenn Sie das mal in ein Schulsystem reinbringen würden, dann wäre es irgendwie 4- quasi, also knapp vor durchgefallen, nach dem Votum dieser Expertengruppe. Da ist es auch sehr, sehr gering. Die USA geben 0,5% des Sozialprodukts ungefähr auch für Infrastruktur. Das ist deutlich weniger als der OECD-Durchschnitt von 1%. Und bei der, in Anführungszeichen, wie Sie jetzt sagen, Reichensteuer, hat es natürlich aus volkswirtschaftlicher Sicht einen gewissen Charme, weil diese Leute relativ geringe Konsumquoten haben. Das heißt, die haben so viel Einkommen, dass die von dem Einkommen, was die haben, relativ wenig ausgeben. Und insofern ist, wie gesagt, die Grundidee nachvollziehbar, weil man einfach sagt, man würde die gesamte Volkswirtschaft relativ gering treffen, weil man sagt, das Geld steht nicht mehr zur Verfügung, die haben es einfach nicht mehr. Diese Reichen haben sozusagen so viel Überschusskapital, so eine hohe Sparquote, dass es die Konjunktur meines Erachtens überhaupt nicht treffen würde, wenn man das macht. Also insgesamt macht es durchaus Sinn, diese Steuerkomponenten zu erhöhen, sowohl unter Infrastrukturgesichtspunkten als auch unter dem Zusatz der Gleichheit. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, der uns in den nächsten Jahren ganz, ganz stark beschäftigen wird. Wir haben ja gerade in den USA extremste Verwerfungen. Also die 41 reichsten Personen in den USA besitzen so viel wie die untere Hälfte. Also das heißt, 50% von den USA, von den Einwohnern der unteren Hälfte, ist das Pardon zu 41 Personen auf der anderen Seite. Und das ist natürlich eine extreme Verwerfung, die auch mit der Geldpolitik und Fiskalpolitik zu tun hat. Und diejenigen, die eben Aktien haben, aber zum Teil eben auch noch andere Vermögensgegenstände, haben immens davon profitiert, von dieser Geldpolitik und insofern oder von der Politik überhaupt. Und insofern als Fazit, ich kann es durchaus nachvollziehen, dass diese Überlegungen von Regierungen angestellt werden, nicht nur in den USA. Ich denke, die werden auch in anderen Regionen durchaus auf die Agenda kommen.
Da nehmen Sie eigentlich, Herr Dr. Kafanik, fast schon meine nächste Frage vorweg. Wie sähe denn so ein solches Modell auch mal für Deutschland und für Europa gesprochen aus?
Ja, verstehe Sie. Modell ist ein Stück weit schwer, weil wir haben natürlich die Konstellation in den USA, ein relativ großes Land, relativ homogen in Anführungszeichen, insbesondere auch was die Entscheidungsparameter anbelangt. Wir haben es da schon anders. Da ist sehr viel bestimmt durch die EU-Einflüsse. Wie schaut es in Frankreich, in Italien, in den nordischen Ländern aus im Vergleich zu Deutschland, sodass man natürlich immer genau guckt, was macht man mit der Steuerpolitik. Und in Deutschland, weil Sie es gerade nochmal ins Zentrum rücken, haben wir natürlich eine besondere Situation. Wir haben Wahlen im September, also da gehe ich mal fest davon aus, dass sich gar nichts mehr tut bis dahin. Und dann ist es auch, wenn Sie sich die letzten Umfragen anschauen, vorsichtig ausgedrückt sehr, sehr spannend, welche Regierungskonstellation in Deutschland kommt schlussendlich. Wir sehen ja, dass die Grünen momentan im Vorteil sind. Es schaut Stand heute gut, bis September kann sich noch viel, viel ändern. Es wird vor allen Dingen auch abhängig, wie die Konjunktur läuft, weil die Leute ja schon stark mit dem Geldbeutel wählen. Das bedeutet, davon abhängig ihre Stimme machen, wie die augenblickliche wirtschaftliche Situation ist. Da gibt es deren viele Modelle, aber grundsätzlich denke ich, würde ich sagen, dass sowohl die Unternehmenssteuer als auch die Einkommensteuer auf der Agenda sind. Vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Facette. Wir wissen ja, dass gerade unser Bundesfinanzminister immer noch in Anführungszeichen ein Fan von der Börsenumsatzsteuer ist. Eine Situation, von der ich überhaupt nichts halte, weil es insbesondere auch Altersvorsorge sparen beeinträchtigen würde. Also grundsätzlich gibt es da sehr, sehr viele Optionen und ich glaube, da wird auch viel diskutiert. Da will ich mich jetzt gar nicht so sehr in die Spekulation begeben, aber ein Anstieg für beide Komponenten, also Einkommensteuer und Körperschaftssteuer, kann ich mir perspektivisch sehr gut vorstellen.
Okay, das finde ich immer sehr interessant und auch so ein bisschen den Bogen zwischen, ja, ich nenne mal ökonomische Faktoren und soziale Faktoren, die mir da vielleicht auch eine gewisse Ausgewogenheit bringt. Finde ich auch persönlich immer wichtig und interessant. In Deutschland gibt es ja auch immer noch diesen Generationenvertrag, vielleicht mal das Wording zu nutzen, was ja auch mal politisch jetzt heiße Themen war, Themen eben diese Schulden, wie werden die bezahlt? Ja, die nächste Generation, die übernächste Generation, wenn man auf die Höhen schaut mittlerweile, die Zahlen schaut, die ja teilweise schwindelerregend sind auch in manchen Ländern. Von daher vielleicht auch nochmal die Frage rein in die Schuldenfinanzierung. Ja, gibt es denn überhaupt Möglichkeiten in Ihren Augen, wie das zu stemmen ist, wie die zurückzuführen sind? Ich will jetzt nicht zu populistisch werden, ja, aber es gibt ja dann immer wieder diese Thesen Hyperinflation, auch Schuldenschnitt, ja, also das muss man wegstreichen. Vielleicht können Sie uns da nochmal ein, zwei Ideen an die Hand geben, Herr Dr. Kofani. Ich würde Ihre Gedanken teilen.
Ja, also definitiv ist es ja so, im ersten Moment war ja der Schock über die Covid-19-Entwicklung vor rund einem Jahr so groß, dass man eigentlich hat alles machen können, sowohl auf der geldpolitischen Seite als auch auf der fiskalpolitischen Seite. Jetzt scheint sich dieser Virus, was wir, wie gesagt, jetzt hier nicht diskutieren können, weil es nochmal ein ganz anderes Thema ist, einigermaßen zu beruhigen, was auch insbesondere mit den Impffortschritten zu tun hat. Und momentan ist es einfach so, dass diese Schuldenmacherei ja auch relativ wenig gekostet hat. Gerade in Europa, wir haben ja immer noch Minuszinsen, beispielsweise in Deutschland. Also wenn heute Deutschland eine Anleihe begibt, dann verdient man daran Geld, weil der Zins negativ ist. Also man kann dieses Thema natürlich ein ganzes Stück weit noch am Laufen halten. Und übergeordnet ist natürlich das optimistische Szenario immer, dass man aus diesen Schulden herauswächst. Das heißt also, das Wachstum wird stärker, relativ dazu gehen die Schulden zurück. Das kann so sein, aber ehrlich gesagt bin ich da nicht besonders optimistisch, weil die Wachstumsraten gerade auch in der Eurozone, das hat auch sozusagen mit dem Grad der Entwicklung der Volkswirtschaften zu tun. Emerging Markets, Entwicklungsländern haben natürlich stärkere Wachstumsraten, weil sie viel Nachholbedarf haben. Das haben wir jetzt in Europa eher kaum. Wir haben jetzt eine Sonderkonjunktur, weil wir stark zurückgefallen sind im Jahr 2020. Wir holen uns jetzt stark im 2021 und dann werden wir meines Erachtens sehr, sehr schnell, im Grunde schon spätestens im übernächsten Jahr, wieder in unsere Wachstumssituation Richtung 1-2% zurückfallen. Und deswegen wird es auch schwer sein, aus diesen Schulden herauszuwachsen. Deswegen bin ich da skeptisch. Und insgesamt, solange die Zinsen so niedrig sind, und Japan ist ja das beste Beispiel dafür, mit der Sozialprodukt, also mit der Schuldung im Vergleich zum Sozialprodukt von 250%, kann man diese Situation sehr, sehr lang weitergestalten. Und ich denke auch, dass das noch sehr, sehr lang weitergehen kann. Aber um das auch noch aufzugreifen, eine normale Rückführung kann ich mir kaum vorstellen. Irgendwann, denke ich, wird das Thema Schuldenschnitt auf die Agenda kommen, wobei unsere Vorstellung da ist, dass es die Schulden betrifft, die Bonds betrifft, die von den Zentralbanken gehalten werden. Also wir glauben jetzt nicht, dass es unmittelbaren Einschnitt hat in die Lebensversicherungspolicen oder in die Depots von den Privatanlegern oder von den anderen Institutionellen, dass man dort einen Schnitt macht auf die Bundesschulden oder auf die Länderschulden, sondern perspektivisch irgendwann, wann das ist, weiß kein Mensch, dass es dann dazu kommt, dass es eine Art Schuldenschnitt für diese Zentralbankschulden gibt. Das könnte dann, wenn man es richtig verkauft, durchaus eine Lösung sein. Aber wie gesagt, eine geordnete Rückführung, gerade auch vor dem Hintergrund, was Sie sagen, Herr Barber, wir Generationenvertrag, wir haben eben abnehmende Menschen, die hier leben, es werden immer weniger, Geburtenrückgänge, ist es meines Erachtens nicht zu machen. Und die andere Logik, und das als letzten Gedanken, wenn Sie es anders machen wollen, dann wäre es eine ganz starke Erhöhung der ganzen Gebühren, der ganzen Steuern für die jüngere Generation. Und schlussendlich im Grunde auch müssten wir Einschnitte machen bei den Rentenleistungen. Das ist sozusagen der Alternativweg, politisch natürlich sehr schwierig durchzuführen.
Okay, vielen Dank, Herr Dr. Kofanik. Ja, kein einfacher Weg. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen in die Glaskugel blicken noch mit Ihnen Und wir hatten ja, hinter uns die Finanzmarktkrise. Da wurden ja schon Summen sozusagen in die Wirtschaftskreislauf sozusagen zur Verfügung gestellt, jetzt hätte ich fast gesagt gepumpt. Ja, also Liquidität wurde der Markt versorgt und die Unternehmen, um diese Krise abzuwenden und zu begleiten. Jetzt haben wir die Corona-Krise und wir dachten ja nach der Finanzmarktkrise, mehr geht nicht mehr. Jetzt haben wir gelernt, es geht doch noch mehr. Wo wir früher den Kopf noch geschüttelt haben über Milliardenbeträge, reden wir jetzt über Billionen, wie vorher von mir ausgeführt. Jetzt frage ich mal ganz provokant, was machen wir denn beim nächsten Crash? Also was machen wir, wenn nochmal irgend so ein schwarzer Schwan kommt, den wir vielleicht jetzt heute gar nicht kennen? Was für Optionen haben wir denn dann?
Ja, vielleicht noch ein kleiner Rückgriff. Sie haben schon recht. Ich will es mal so präzisieren. Viele dachten, man könne nichts mehr machen, was die Zentralbank anbelangt. Unsere Position im Haus DJE war eigentlich immer anders. Und wir haben gesagt, es geht eigentlich immer was. Insbesondere auf Zentralbankseite. Und das Besondere in dieser Covid-19-Situation ist ja, dass wir eine unglaublich enge Zusammenarbeit sehen, die vorher in der Form gar nicht war. Da war zwischen Geld- und Fiskalpolitik, das können Sie zum Beispiel auch an personellen Verflechtungen sehen, den Gedanken vielleicht noch rein. Also Frau Lagarde, frühere französische Finanzministerin, IWF-Chefin, ist jetzt EZB-Chefin. Janet Yellen hat den Stuhl gewechselt als Chefin von der amerikanischen Zentralbank zur amerikanischen Finanzministerin. Und wenn man glaubt, es geht nicht noch Dollar, das geht Dollar. Mario Draghi wechselt sozusagen vom EZB-Stuhl und wird italienischer Ministerpräsident. Also diese enge Einheit zwischen Geld- und Fiskalpolitik, die ist gegeben. Und meine Antwort wäre, wenn es eine nächste Krise geben sollte, wie die auch immer ausschaut, wo die herkommt, dann kann es durchaus sein, dass man eben noch weitermacht, dass man eben nochmal den geldpolitischen Hahn extrem aufdreht, dass man nochmal die Verschuldung weiter nach oben bringt, einfach um dieses Fiat-Geldsystem weiter am Laufen zu halten. Wie gesagt, eine normale Rückführung ist eigentlich nur möglich, wenn sie extrem konjunkturell, sie würde extremen konjunkturellen Schaden mit sich bringen. Und da muss man halt auch so sein, wenn Sie sich so den Politikermodus anschauen, den Wahlmodus, will natürlich jeder dabei bleiben, möglichst sozusagen die Ämter behalten. Und insofern ist es auch, denke ich, ganz stark auf den politischen Willen zurückzuführen, diese Schulden wirklich anzugehen. Und sie bräuchten eine gemeinsame Anstrengung. Es hilft nichts, wenn das Deutschland und die Niederlande machen und Italien, Spanien, Portugal machen nicht mit, sondern sie brauchen eine gemeinsame Anstrengung in der EU. Die sehe ich momentan überhaupt nicht. Insofern wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass die Geld- und Fiskalpolitik den Retter spielen muss, wenn die nächste Krise kommt.
Vielen Dank, Herr Dr. Kafanik, für die spannenden Ausführungen. Ich versuche es jetzt nochmal sozusagen die Rolle rückwärts zu machen und nochmal vom Big Picture sozusagen auf das Hier und Jetzt zu gehen, auf das aktuelle Umfeld. Die Märkte laufen ja sehr gut. Wir haben in einigen Indizes Rekordhöchststände. Nichtsdestotrotz gab es ja auch die letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen Schwankungen, Volatilitäten, was natürlich per se auch nichts Ungewöhnliches ist. Auslöser, und ich spreche jetzt etwas bildlich für den kleinen Husten, den wir immer wieder mal hatten, war Joe Biden zweimal, wie vorher besprochen, mit seiner Aussagen zur Vermögensteuer, aber eben auch zur Versteuerung von vermögenden Privatpersonen, sowie das Inflationsthema. Das waren zuletzt noch drei kleinere Punkte, die immer wieder für Schwankungen gesorgt haben. Nichts hat aber dazu geführt, dass wir eine echte ausgewachsene Bronchitis jetzt an den Märkten gesehen hätten. Nichtsdestotrotz die Frage an Sie, Herr Dr. Kafanik, wie sehen Sie aktuell eben dieses Umfeld, auch eben hinsichtlich vor allen Dingen der Thematik, die wir gerade besprochen haben, hinsichtlich der Thematik Schulden, Refinanzierung, also diese Diskussionen könnten ja durchaus sich fortsetzen. Sehen Sie das als echter Showstopper des aktuellen Aufschwungs oder glauben Sie, es sorgt nur immer mal wieder für etwas Schwankungen, wie wir es zuletzt gesehen haben?
Ich möchte mal so sagen, Herr Waber, der Markt ist momentan bereit, alles, was da ist, positiv zu sehen und diejenigen Punkte, die vielleicht nicht so positiv sind, nach hinten zu schieben. Einige davon haben wir diskutiert. Es gibt auch noch andere, mögliche Änderungen der Geldpolitik, mögliche sozusagen politische Risiken, die auch aus dem Machtkampf zwischen China und den USA resultieren können. Die Erfahrung lehrt eigentlich, dass es eben nicht so ist, dass die Märkte alle Zeiten nur die eine Medaille betrachten und nicht die andere. Insofern denke ich, wir haben eine sehr, sehr gute Entwicklung hinter uns in den ersten Monaten 2021, die ich ganz ehrlich nicht fortschreiben würde für das zweite Halbjahr. Ich rechne eher mit höherer Volatilität, kein Börsencrash, also jetzt zumindest aus dem Verständnis, was wir haben, aber eine Korrektur ist möglich. Das größte Bild, was wir eigentlich haben, ist eher eine Branchenrotation, also bestimmte Segmente und Sektoren, die bisher zurückgeblieben sind, um jetzt einfach mal zwei zu nennen, zum Beispiel der Versorgungssektor oder der Bereich der Nahrungsmittel, die haben in dem Jahr noch keine besonders gute Performance gezeigt, dass das sozusagen einen Nachholeffekt gibt. Das ist eher so unser Thema. Also eher Rotation und Volatilität im zweiten Halbjahr, aber kann man durchaus vorstellen, dass wir in einer gewissen Konsolidierung nochmal neue Höchststände sehen. Also insgesamt bleibt sozusagen zumindest der moderate Optimismus auf jeden Fall erhalten.
Perfekt, vielen Dank. Gut. Dann würde ich auch versuchen, an der Stelle ein kleines Fazit zu ziehen. Ja, Thema war heute, wie möchten wir diese Corona-Programme finanzieren? Ich glaube, es war tatsächlich ein spannendes Thema. Ein Thema, ein wichtiges, welches uns auch mit Sicherheit noch sehr lange begleiten wird. Denn wie festgestellt, diese Schulden, die werden nicht über Nacht verschwinden. Das ist eher auszuschließen. Von daher auch ein Thema, was ja natürlich die Märkte immer wieder beschäftigen wird, was die Politik beschäftigen wird. Und somit wird es immer wieder, wie Sie gesagt haben, auch Schwankungen geben, Kurskorrekturen. Aber summa summarum bleiben wir moderat positiv. Keine Crash-Szenarien sozusagen, die wir hier skizzieren wollen. Auch wenn wir, das muss dann immer gesagt sein, nicht die Glaskugel besitzen oder den nächsten schwarzen Schwan vorhersehen können. Es ist vor allen Dingen ein politisches Thema, fiskalpolitisches Thema, was dadurch, wie gesagt, definitiv auch spannend bleiben wird. Welche langfristigen dann Lösungen sozusagen offeriert werden, das werden wir sehen. Aber ich glaube, es waren auch ein paar Kernaussagen gut mit dabei. Thema Zinsen bleiben tief, ja, Thema japanische Verhältnisse, Notenbanken mit langfristig mal ein Szenario skizziert mit einem Schuldenschnitt oder hier das Ausbuchen in Anführungszeichen. Das sind schon ein paar, denke ich, interessante Themen und Thesen, die man weiterhin einfach verfolgen muss und begleiten wird. So wie es eben für unser Haus üblich ist, so wie wir es seit vielen, vielen Jahren tun und wofür wir ja auch stehen. Und Herr Dr. Cafani, kann ich diese Aussagen so stehen lassen oder haben Sie noch Ergänzungen für uns?
Nee, das passt ziemlich, Herr Barber. Und ich hoffe, ich konnte die Erwartungshaltung von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erfüllen. Dann ist es natürlich wichtig, unser Ziel ist ja, Börsenfachwissen für jedermann verständlich zu kommunizieren.
Perfekt, vielen Dank. Das hoffe ich und denke ich, ist uns heute gelungen. Und somit sind wir auch zum Ende von unserem Podcast angekommen. Herr Dr. Cafani, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und für Ihre sehr verständlichen Ausführungen von einer ja doch durchaus komplexen Thematik. Ja, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir hoffen vor allen Dingen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Das ist das Wichtigste. Und wir hören uns bald wieder. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gesonnen und auf ein Wiederhören.
Die DJE Kapital AG erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.djde.de.